Radio Radau.
Mit
Radio Radau.
Ruby Rüpel und Ronny Rotze.
Heißen die üblich so?
Jeden Montag um 19 Uhr auf FSK 93.0.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Radio Radau-Folge. Ich bin Ronny.
Und ich bin Ruby.
Heute machen wir eine, sowas wie eine Special-Sendung vielleicht, weil wir nicht über alles Mögliche reden werden, was letzte Woche so in Hamburg und anderswo passiert ist, sondern eigentlich ausschließlich über die Aktionstage gegen Tesla in der Grünheide reden werden, die am Wochenende stattgefunden haben. Ich hoffe, ihr habt euch nicht allzu sehr auf die heißen News aus Hamburg gefreut von letzter Woche. Wir erzählen ganz bestimmt ganz andere spannende Sachen. Und ich weiß nicht, vielleicht fangen wir einfach an zu erzählen, was da eigentlich so passiert ist, oder? Was ist denn passiert? Oder wie kam es überhaupt dazu? Oder warum sind diese Aktionstage überhaupt passiert? Also wir haben ja in den vergangenen Sendungen schon mal so ein bisschen darüber gesprochen. Aber vielleicht ordnen wir es einfach zu Beginn nochmal so ein bisschen ein. Hast du Lust anzufangen?
Na klar. Das Camp war ja schon jetzt ein Kristallisationspunkt, nachdem schon verschiedene Sachen passiert sind. Also dieses Tesla-Werk ist 2022, glaube ich, gebaut worden. Und da schlüpfen ganz viele Teslas jeden Tag aus dieser Fabrik raus. Das finden wir natürlich nicht so toll, weil... zum einen ist Tesla so ein übertrieben kapitalistisches Konstrukt, so wie alle anderen Großkonzerne auch. Und dann nochmal mit so einer extra Figur Elon Musk und so einem Versuch, so eine super Zukunftsdystopie zu gestalten, die jetzt auch noch versucht, irgendwie Greenwashing zu betreiben, indem E-Autos hergestellt werden, die aber halt mit Lithium betrieben werden, wo das Wasser in der ganzen Region irgendwie verbraucht wird und ja, eigentlich so eine Panzerästhetik auch vorleben. Also ich glaube, es gibt wenig, was man nicht kritisieren kann an Tesla. Also auch die Arbeitsbedingungen, da gab es ein paar irgendwie so Investigativ-Recherchen, die gezeigt haben, einfach wie absolut beschissen diese Arbeitsbedingungen sind. Also nochmal deutlich schlechter als in anderen Autokonzernen. Und das ist so eine Eisbergspitze, glaube ich, die einfach für viele Bewegungen und eben auch für die Klimagerechtigkeitsbewegung so ein Punkt war, wo man so sagt, okay, das ist ein Ansatzpunkt, also da können wir was machen. Da ist ein lokaler Protest da von einer BürgerInneninitiative. Die Bevölkerung, die Leute, die da wohnen, die wollen das da selber überhaupt nicht haben. Und insofern haben sich Leute da vor einem halben Jahr, glaube ich, überlegt, hey, das wäre doch ein Punkt, wo wir mal wieder blockieren könnten.
Yay.
Genau, und das ist jetzt passiert.
Ja, und es hat ja auch irgendwie noch so ein paar Spezifiken, oder? Also was ich irgendwie in letzter Zeit so mitbekommen habe, ist, dass es ja sowohl von der Bundes- als auch von der Landesregierung von Brandenburg, also dass es einfach krass ist, wie sehr dieses Werk auch durchgepusht wird gegen alle möglichen sonstigen Umweltbestimmungen, die eigentlich eine Rolle spielen müssten. Und dass irgendwie so sehr deutlich wird, dass es, keine Ahnung, sehr krasse Interessen dahinter gibt, diese Fabrik zu bauen. Und es wurde auch, und was vielleicht auch ein bisschen neu ist, ist dieses Wasserthema, oder? Das kommt mir zumindest so vor, dass irgendwie eine neue Sache aus der Klimagerechtigkeitsbewegung ist, dass jetzt so auf Wasser oder Grundwasser als Ressource fokussiert wird, die irgendwie bedroht ist durch kapitalistische Produktion. Ja.
Ja, das denke ich auf jeden Fall auch. Also zumindest so als Aufhänger, ne? Also die Wasserknappheit ist halt da, sie ist real. Also gerade in Brandenburg sind irgendwie viele Waldbrände passiert, das letzte Jahr über. Und das verknüpft ja auch so ein bisschen mit globalen Phänomenen. Also überall ist Wasser knapp und in allen Regionen, wo Bergbau betrieben wird, ist halt Wasser knapp, weil das halt die ganze Zeit abgepumpt werden muss, damit es nicht reinläuft in Gruben und Minen. Und also hier auf so einem Wasserschutzgebiet, also sozusagen dem Trinkwassergebiet, also dort, wo das Trinkwasser lagert für die ganze Region, jetzt so eine Tesla-Fabrik zu bauen, ist natürlich krass.
Ja, und das war ja letztendlich auch der Anlass oder, ne, ich weiß nicht, ob das der einzige Anlass war, aber so das, was viel dieses Framing war von der Wasserbesetzung, die dann, wann ist die passiert? Wir haben darüber schon mal gesprochen.
Ja, also in der Sendung. März ziemlich sicher.
Mhm.
Also ich glaube Anfang März und kurz darauf ist ja auch dieser Brandanschlag dann auf den Strommast passiert und hat, glaube ich, auch so diese erste große Medienwelle ausgelöst zu dem Thema und so eine Aufmerksamkeit geschaffen.
Mhm. Und weißt du, wie lange es diese BürgerInneninitiative schon gibt? Weil die ist schon älter, oder?
Die ist älter, aber wie alt genau, kann ich nicht sagen.
Okay, aber vielleicht so als grober Hintergrund, es gibt diese BürgerInneninitiative, die schon seit längerem gegen dieses Werk kämpft und vor allen Dingen auch gegen die Erweiterung von diesem Werk kämpft, die ansteht. Und ja, es gibt irgendwie seit März dort eine Waldbesetzung, die sich selbst Wasserbesetzung nennt. Aber naja, die sind schon im Wald und haben Baumhäuser und so.
Ja, und echt krass viele Baumhäuser. Also was die innerhalb von 2 Monaten aufgebaut haben, ist echt beachtlich.
Ja, ja, krass.
In der ersten Nacht wurden, glaube ich, 6 Plattformen hochgezogen.
Ja, Respekt. Ja, genau. Und dann gab es eben so dieses, was du gerade auch schon angesprochen hast, diesen großen Aufschrei oder naja, zumindest ein großes Medienspektakel rund um den Brandanschlag auf einen Strommast, der, glaube ich, vor allem die Tesla-Fabrik beliefert mit Strom, aber auch so ein paar Haushalte drumherum und der eben von irgendeiner autonomen kleinen Gruppe angezündet wurde. Wodurch stand die Produktion da eigentlich auch still?
Ja, eine ganze Woche lang. Ah. Und danach ist Elon Musk ja dann auch hergekommen, um zu verkünden, dass jetzt alles wieder läuft.
Toll, danke Elon. Genau, auf jeden Fall gab es in letzter Zeit irgendwie recht viel Aufmerksamkeit darum und naja, auch, glaube ich, innerhalb der Linken große Kontroversen um diesen Brandanschlag. Ja, und jetzt hat eben am vergangenen Wochenende, korrigiere mich, wenn das nicht ganz stimmt, aber soweit ich weiß, das recht neue Bündnis oder auch Allianz genannt Disrupt zu Aktionstagen eingeladen, wo eben, naja, schon vor dem Wochenende auch das Camp aufgebaut wurde und dann, glaube ich, ich weiß gar nicht, wann es offiziell losging oder so, aber mindestens Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag genau, Betrieb im Camp war. Es gab Workshops, das konnte dort gezeltet werden und gemeinsam gegessen werden und ganz viel Raum für Austausch. Und ich glaube, als zentrales Element vielleicht am Freitag verschiedene Aktionen des zivilen Ungehorsams, die stattgefunden haben und am Samstag nochmal eine große Demo. Und darüber wollen wir, glaube ich, die Sendung über sprechen.
Genau, also es gab am Donnerstag eben auch schon so kleinere Aktionen und es gab Kletteraktionen übers ganze Wochenende. Aber am Freitag gab es eben vor allem 4 verschiedene Gruppen, also einen roten, einen blauen, einen goldenen und einen grünen Finger, die so an unterschiedlichen Orten versucht haben, die Produktion zu unterbrechen. Und die sind auch von unterschiedlichen Orten morgens gestartet und haben dann auf unterschiedliche Arten und Weisen so ihre Ziele erreicht. Also der goldene und der blaue Finger haben direkt das Werk, was eben so um die Ecke war, versucht zu blockieren und sind dafür wild durch den Wald gerannt. Vielleicht habt ihr da auch Videos gesehen, das sah alles ziemlich spektakulär aus. Der rote Finger war so ein bisschen woanders. Das war so ein Lagerplatz für Teslas, wo die eben immer ausgeliefert werden, kann man, glaube ich, sagen. Und dort wurde eben vor den Toren von verschiedenen Seiten aus blockiert. Und dann gab es noch den grünen Finger.
Ja, den hat man irgendwie gar nicht so mitbekommen am Anfang, ne? Er ist so.
Nee.
irgendwann hieß es, ah ja, es gibt übrigens auch noch einen grünen Finger. Der hat relativ nah bei dem Camp und damit auch relativ nah an dem Tesla-Werk eine Straße blockiert. Auch mit einem sogenannten Tripod, also mit so 3 Baumstämmen, die zusammengebunden sind und oben, also das ist dann hoch und da sitzt eine Person, was irgendwie so Räumungen erschwert. Ja, und die haben irgendwie auch recht lange so eine Zufahrtsstraße zum Werk blockiert. Wo ich eigentlich spannend finde, oder was ja so materiell gesehen vielleicht der krasseste Erfolg war, war ja eigentlich schon im Vorhinein, nämlich dass Tesla in Anbetracht der angekündigten Aktion von sich aus schon gesagt hat, sie machen das Werk dicht. Stimmt das so?
Das stimmt so. Also das finde ich auch erstaunlich. Das ist die letzten Jahre tatsächlich, häuft sich das, dass Aktionen angekündigt werden und dann Veranstaltungen oder eben auch Betriebe eigentlich schon lahmgelegt sind, nur durch die reine Ankündigung. Ich finde ja auch immer, man könnte da mal ein Konzept draus machen, dass man einfach viel mehr ankündigt. Aber das war, glaube ich, so, dass jetzt auch die ganzen Tage das Werk einfach eh stillstand. Und das war eben ganz spannend, dass auch diese Lagerhalle oder da, wo das ausgeliefert werden soll, dann auch blockiert wurde, weil das stand nämlich nicht still im Vorhinein.
Ja, ich finde es schon spannend, wie groß dann anscheinend die Angst von, naja, von in dem Fall Tesla ist oder wie viel sie so den Aktivistinnen zutrauen. Also, ne, weil, was ja dann, da werden wir bestimmt gleich nochmal ausführlich drüber reden, aber ich meine, es ist ja überhaupt nicht wirklich passiert, dass Finger so richtig aufs Gelände gekommen sind und so richtig, also den Betrieb hätten stören können oder so. Okay, mit so Zufahrtsstraßen und so vielleicht doch. Ja, weiß ich irgendwie. Also frage ich mich, ne? Also ist diese Sorge von Tesla eigentlich insofern berechtigt, als dass wirklich das Potenzial da gewesen wäre, dass der Betrieb krass gestört wird? Und auf der anderen Seite frage ich mich auch, was bedeutet das eigentlich dann für den Protest in dem Fall oder für solche Aktionen, wenn klar ist, der Betrieb steht eh still. Und ja, also hat das nicht auch eine Funktion? Und vielleicht ist das auch sogar bewusst von dann Tesla, dass es halt so eine Funktion hat, dass dem Protest auch irgendwo ein bisschen oder diese Aktionsform irgendwo ein bisschen überflüssig macht, weil das Werk steht sowieso still. Weiß ich gar nicht so genau. Also habe ich mich, glaube ich, zwischendurch so gefragt.
Mhm. Ja, ich glaube tatsächlich, dass es schon wichtig ist, das dann auch durchzuführen. Also es wäre komisch, das nicht zu machen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es relativ spontan möglich ist, dann doch den Betrieb wieder anzufangen, wenn man merkt, da ist gar keine Aktion. Also, und warum das gemacht wird, ist vielleicht auch, also ich will uns da als Bewegung nicht unterschätzen, aber es ist ja schon einfach günstiger, dann einfach zu sagen, alle bleiben zu Hause wahrscheinlich, als unter Risiko auch Leute dazu beschäftigen, die dann vielleicht sogar zu Schaden kommen. Also darum geht es, denke ich, vor allem.
Ja.
Und das ist ja trotzdem ein Erfolg. Also,
ja, total. Ja, Elon Musk hat also Angst.
Ja, schon. Also der hat auch wirklich Falschmeldungen verbreitet über die Aktionstage. Also der hat auf Twitter dann geschrieben, es gibt wohl in Deutschland jetzt ganz viel Protest. Da wären so Protesttage und die würden sich gar nicht nur gegen Tesla richten.
Es geht gar nicht nur um mich.
Ja, genau.
Ja, spannend. Wollen wir nochmal genauer darüber reden, was die einzelnen Finger gemacht haben? Also du hast schon so ein bisschen erzählt, aber ja, wir können ja mal mit den beiden Cam-Fingern sozusagen anfangen. Also die waren blau und gold und die sind ganz klassisch vielleicht vom Camp aus gestartet als Demonstrationen, auch gemeinsam, einer hinter dem anderen und sind dann eben vom Camp aus in Richtung Tesla-Werk gelaufen. Ah, stimmt, vielleicht muss man eigentlich mal sagen, dass dieses Camp, ich weiß gar nicht wie weit, aber so
so eine halbe Stunde zu Fuß, würde ich sagen, von dem Werk entfernt war. Also schon richtig nah und auch eben mitten in Grünheide. Das war ganz spannend, weil das eigentlich so die Festwiese auch von Grünheide war und gerade dann da so am Vatertag die Leute teilweise frustriert waren. Aber es war wirklich ein sehr schöner Ort, also direkt am See gelegen und es konnte eben auch Infrastruktur benutzt werden und es gab eben auch schon viel Kontakt mit Anwohnern. Ich glaube, das ist ja nicht immer so bei so Camps.
Ja. Genau, auf jeden Fall sind die Finger eben losgelaufen in Richtung Tesla-Werke und sind dann eben irgendwann von der angemeldeten Demo-Route ausgebrochen, also weg vom Weg rein in den Wald. Das, was du schon erwähnt hast mit aufregenden Szenen und Videos, die sich im Wald abgespielt haben. Und sind dann eben aus dem Wald raus auf so eine große Brachfläche. Und ich meine, zu wissen, dass es sich bei dieser Brachfläche zumindest zum Teil um eine Fläche handelt, wo eben diese Erweiterung des Werks irgendwann passieren soll. Und anscheinend wurde dann relativ lang noch über diese Fläche gelaufen. Genau, in Richtung Tesla-Werk. Und irgendwie, genau, ich habe es nicht so ganz verstanden und ich glaube, es gab so ein bisschen widersprüchliche Meldungen, aber so wie es auf jeden Fall rezipiert wurde und auch kommuniziert wurde, war es schon so, dass irgendwie einfach, ja genau, diese Finger, also sehr viele Leute auf das Werk gegangen sind, also auf das Werksgelände und dann irgendwann wieder gegangen sind.
Ja, oder gegangen wurden.
Ja, also ja, genau, offensichtlich auch irgendwie von den Cops gegangen wurden. Ja, aber...
Genau, also es hieß in den Medienberichten tatsächlich 800, je nachdem 800 oder 1000 Leute sind auf dem Werksgelände. Ich glaube, ganz so war es nicht, sondern es war eben davor, also es wurde aktiv blockiert, aber es, die Leute waren jetzt nicht, wie man sich das vielleicht vorstellen würde, da in der Fabrik zugange oder so. Das wäre auch interessant gewesen.
Ja, und vor allen Dingen, es war halt, also es war ja nicht so eine typische Blockade von der Finger läuft irgendwo hin, setzt sich da hin und macht irgendwas dicht, sondern es war schon eher so, der Finger ist da hingelaufen, es gab irgendwie, genau, viel hin und her, viel, ja, irgendwie Katze und Maus mit den Cops und dann ist er aber auch irgendwann einfach wieder zurückgekommen. Also es gab nicht so eine Blockade im klassischen Sinne. Genau, sondern der Finger ist ja auch relativ früh dann wieder im Camp gewesen. Oder die beiden Finger. Ja.
Ja.
Genau, so viel vielleicht zum blauen und goldenen Finger. Dann gab es noch einen roten Finger, der ganz woanders hingefahren ist, nämlich nach Neuhardenburg. Heißt das so?
Vielleicht auch Neuhardenberg.
Okay, ich vielleicht auch.
Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ja gut, weiß ich auch nicht so genau. Ja, und dort wurde, das was du auch schon kurz gesagt hattest, eben dieser alte Flugplatz blockiert, der irgendwie so als Zwischenlager für Tesla dient und wo an dem Tag auch wirklich hätte Betrieb sein sollen, oder?
Ja, ich habe das so verstanden. Also, dass da normalerweise eben von allen Seiten aus immer die Teslas so rausgefahren werden, um auch dieses von Tesla erklärte Ziel, dass immer jeden Tag so und so viele und jede Stunde so und so viele Teslas hergestellt werden. Mit diesem Platz können die, glaube ich, so tun, als passiert das wirklich so, auch wenn nur manchmal produziert wird. Also so habe ich das verstanden jetzt in den Berichten. Und da wurde eben von verschiedenen Seiten blockiert in relativ kleinen Gruppen. Die sind halt von woanders gekommen und mit Bussen irgendwie angekommen, ohne dass da vorher Polizeipräsenz war. Und das hat das natürlich ermöglicht, dass die da sich hinsetzen konnten und dann eher so klassisch blockiert haben. Ich glaube, teilweise wurden dann auch Barrikaden gebaut oder so. Und ja, wurde mit Bannern, glaube ich, ziemlich doll einfach den ganzen Tag blockiert. Also einzelne Blockaden wurden dann schnell geräumt und sind auch ein paar Leute dann mitgenommen worden leider oder auch einfach irgendwo auf irgendwelchen Marktplätzen ausgesetzt worden alleine. Also ziemlich blöd. Aber der Großteil der Blockade hat eben den ganzen Tag blockiert und auch die sind dann irgendwann zum Camp zurückgekehrt.
Und da war es verhältnismäßig entspannt, oder? Also es war zumindest mein Eindruck, dass die Blockade relativ lang in Ruhe gelassen wurde und dann irgendwann gesagt wurde, ja gut, das reicht jetzt und wir fahren zurück.
Ja, habe ich auch so verstanden.
Ja. Oh, und es gab Bierkästentürme. Ich habe Fotos gesehen. Oder Getränkekistentürme.
Also so als Barrikade oder wie?
Ja, so als Monopod quasi. Also
ah,
so
okay.
Mit Spanngurten zusammengemacht und dann so als Turm, auf den sich dann Leute draufgesetzt haben.
Hm. Stimmt, und bei dieser roten Blockade gab es auch so ein Lithiumfeld, das so ausgelegt wurde. Also es war so aus so großen Stoffbahnen, die halt dann aussahen wie so ein Lithiumfeld und es war eben auf so einer wüstenähnlichen Wiese da. Das sah auch ganz, ganz interessant aus.
Um quasi nochmal nachzustellen oder darauf hinzuweisen, dass die Produktion von Tesla eben darauf angewiesen ist, dass ganz doll Lithiumabbau und damit ganz viel Umweltzerstörung in vor allen Dingen Chile und Argentinien passiert. Ne? Mhm. Ja. Hey, was du gerade meintest, es gibt ein erklärtes Ziel von Tesla, dass jede Stunde so und so viele Teslas gebaut werden?
Ich glaube ja, also auf jeden Fall gibt es so ein Ziel von wie viele pro Jahr eben gebaut werden. Ich bin so schlecht mit Zahlen, ne? Wenn ich die jetzt wüsste, aber es ist verdammt viel. Sie kommen da auch nicht ganz hin, aber es ist trotzdem erstaunlich. Also eine Anwohnerin hatte das mal gezählt und pro Stunde waren das auf jeden Fall mehrere hundert, die da normalerweise durchfahren durch die Straße, wo sie eben wohnte.
Ah, krass. Okay, fleißig. Aber die werden gar nicht gekauft, oder? Ist das nicht so ein Ding, dass Tesla eigentlich krass rote Zahlen schreibt?
Ja, bisher ja.
Na gut.
Ist halt die Frage, ne, ob dieses Werk dann überhaupt wirklich erweitert wird. Also Tesla will jetzt auch irgendwie Stellen abbauen und so weiter. Aber ich glaube, insgesamt ist der Versuch schon da, diese E-Mobilitätsschiene so weit auszubauen. Das ist ja auch erklärtes Ziel, keine Ahnung, von PolitikerInnen, dass Deutschland Autoland bleibt und der einzige Umstellungsprozess halt ist, auf E-Mobilität zu kommen. Und da wird sich sicherlich die Jahre auch noch viel tun.
Ja. Außer dieser tolle Protest ist ganz erfolgreich und es passiert nicht. Wir wollten eigentlich gerade die Finger nochmal durchgehen, ne?
Ja, wir haben den Grünen noch nicht besprochen.
Ja. Naja, haben wir ja schon ein bisschen gesagt, aber genau, der Grüne war so ein bisschen ein Undercover-Finger, habe ich das Gefühl, zumindest aus so journalistischer Perspektive im Camp, dass irgendwann, ne, morgens sind so der blaue und der goldene Finger losgezogen unter großem Tamtam. Und irgendwann hieß es, ah ja, es gibt auch noch diesen Grünen, der eben diese Zufahrtsstraße zum Werk blockiert hat. Da war es, glaube ich, ein bisschen doller. Also da wurde, glaube ich, sehr viel schneller von der Polizei gewaltsam geräumt. Ja, genau. Und der war aber, ehrlich gesagt, war ich ein bisschen verwirrt, was die Informationen anging, weil einerseits hieß es sehr früh, dass dieser Finger jetzt geräumt wird. Und auf der anderen Seite war der aber auch relativ lang, also war diese Blockade relativ lange da. Genau, darum weiß ich nicht so genau. Entweder hat sich die Räumung sehr lang gezogen oder es wurde erst angefangen zu räumen und dann wieder aufgehört. Ja, weiß ich gar nicht so genau, wie das dann letztendlich abgelaufen ist.
Vielleicht auch wegen des Tripods, das dauert halt schon, den zu räumen.
Ja, ja, stimmt. Genau. Und da habe ich mich auch ein bisschen gefragt, genau, was genau eigentlich der Gedanke hinter dieser Blockade war oder die Funktion davon, also weil das Werk ja stillstand. Und also war das dann, wäre da eigentlich was lang gefahren? Also stand wirklich das ganze Werk still oder wären schon irgendwelche Anlieferungen passiert oder so, das weiß ich gar nicht so genau. Aber es ist auf jeden Fall eine Frage, die ich mir ein bisschen gestellt habe dabei. Aber was wahrscheinlich auch
nicht. Ich hatte auch gerade einen wilden Verschwörungsgedanken, dass die vielleicht auch Tesla nur behauptet hat, dass sie es ausmachen. Wäre von denen auch klug. Und dann darauf zu hoffen, dass die Aktionen gar nicht stattfinden. Stimmt, ist wahrscheinlich nicht so.
Ja.
Okay, ja, aber dann ging es ja auch noch weiter die nächsten Tage mit dem Camp.
Oh, wir haben was vergessen. Beim roten Finger, also bei diesem Zwischenlager, wurden noch Teslas angemalt, oder? Das wurde zumindest gepostet.
Ja, ich glaube ja.
Es gab Fotos von weißen Teslas mit roten Farbspritzern. Ich glaube, es sollte auch Blut symbolisieren.
Ja, wahrscheinlich.
Martialisch. Also genau, ne, Blut, weil eben dieser Abbau von Lithium vor allem unter super furchtbaren Bedingungen passiert und naja, dieses Blut an euren Händen Bild sozusagen damit beschworen werden sollte. Ja, aber sorry, du meintest gerade, es ging noch weiter.
Genau, also abends waren die Leute dann zum größten Teil zum Glück wieder im Camp, aber es waren schon noch einige Leute im Krankenhaus oder in der Gesa oder auch erst das eine, dann das andere. Und am nächsten Tag gab es dann noch eine richtig fette Demo, die auch einmal bis zum Werksgelände gegangen ist und wo, glaube ich, so 1000 Leute oder so unterwegs waren.
Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, dann war diese Demo auch gemeinsam organisiert mit dieser lokalen BürgerInneninitiative.
Mhm.
Was, glaube ich, für diesen Protest schon generell irgendwie sehr wichtig ist oder auch immer wieder betont wird, dass es eben, naja, diese lokale Verankerung davon gibt und dass es halt eine Zusammenarbeit mit dieser BürgerInneninitiative ist und nicht einfach nur irgendwelche KlimaaktivistInnen fahren dahin und machen Protest und haben eigentlich gar keinen lokalen Bezug dazu oder keinen Austausch. Und genau, ich glaube, die Demo war so ein sehr relevanter Ausdruck davon für diese Zusammenarbeit. Ja, ich habe diese Demo auch begleitet und es war lang.
Wie lang?
Na, sie ist so 6 Kilometer zu diesem Werk hingelaufen und 6 Kilometer wieder zurück. Und also so 12 Kilometer Demo. Habe ich, glaube ich, länger nicht mehr gemacht.
Das ist schon eine Wanderung.
Und es war sehr heiß. ja, aber es war also auch eine gute Demo, würde ich sagen. Also genau, relativ groß, relativ motiviert. Ja, war halt so eine Demo. Ich kann gar nicht so viel dazu sagen, glaube ich. Genau, ist zu dem Werk hingelaufen, dann war da eine Kundgebung, wo irgendwie verschiedene Beiträge nochmal waren, ne? Sowohl aus irgendwie Perspektive von dieser BürgerInneninitiative als auch von einer Gruppe, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie sie heißt, aber die von Leuten organisiert ist, die eben vor allen Dingen aus Chile und Argentinien kommen, wo eben dieser Lithiumabbau passiert, die eben aus der Perspektive nochmal geschildert haben, was da eigentlich so abgeht und warum das ein Riesenproblem ist. Es gab auch noch ein Konzert. Und ja, das war irgendwie so dieser Demo-Abschluss von dem Aktionsteil. Ich fand's krass, wie viel Polizeipräsenz es auf dieser Demonstration gab. Also dafür, dass irgendwie klar war, dass die Aktionen am Tag davor stattgefunden haben. Ja, war schon richtig, richtig viel Polizei da. Und tatsächlich auch bei dieser Demo nochmal Leute rausgezogen wurden, ganz am Anfang von der Polizei. Ja, also auch krass, dass diese irgendwie schon dann eher bürgerlichere Demo zusammen mit der Bürgerinitiative dann auch nochmal so doll angegriffen wird.
Mhm. Ja, auch übel stressig für Menschen, die eh schon vorher in Aktion waren, dann da noch wieder in Gefahr zu sein. Also irgendwie macht das ja auch so eine psychische Gewalt der Polizei voll aus.
Ja, voll. Ich glaube, das war auch tatsächlich voll das Ding, oder habe ich zumindest so mitbekommen von Leuten, die halt in Aktion waren, dass es eigentlich dauerhaft um dieses Camp herum immer die Angst da war, noch verhaftet zu werden. Also auch abseits der Aktionstage. Also ne, sowohl dann auf der Rückreise nach Berlin oder generell auf der Rückreise vom Camp oder eben auf dieser Demo oder wenn man, keine Ahnung, einkaufen geht, halt die ganze Zeit überall Cops waren und immer so die Gefahr im Raum stand, nochmal rausgezogen zu werden. Und es ist ja auch wirklich passiert. So.
Ja, zum Beispiel standen die halt auch direkt vor den Dixie-Toiletten am Camp, also standen halt Kopfwagen und wenn man alleine vermummt da auf Klo gegangen ist, dann habe ich zumindest gehört, ist da auch manchmal noch eine ID-Kontrolle vonstatten gegangen, also richtig nervig.
Ja. Ja. Wollen wir nicht mal einen Song spielen zwischendurch?
Ja.
Wir reden schon seit einer halben Stunde.
Na klar.
Okay. Wir haben einen sehr passenden Song für euch rausgesucht. Und zwar heißt der Elon. Ich glaube, es geht um Elon Musk. Der Song ist von wegen Lisbeth. Viel Spaß damit. Ja, da sind wir wieder bei Radio Radau. Ihr hört uns im FSK auf 93.0 MHz oder im Livestream unter fsk-hh.org oder seit neuerem auch, naja, gar nicht mehr so neu, auf DAB+, also Digitalradio und somit auch in einem viel größeren Gebiet als früher über UKW. Wir haben gerade Elon gehört von wegen Lisbeth, ein Song, der die wahre Geschichte thematisiert, dass Elon Musk nicht ins Berghain reingekommen ist. Wenigstens ein kleiner Erfolg gegen Elon. Genau, und wir sprechen heute hier in dieser Sendung über die Aktionstage, die am vergangenen Wochenende in Grünheide gegen Tesla stattgefunden haben und haben uns die letzte halbe Stunde darüber unterhalten, was eigentlich alles passiert ist an verschiedenen Aktionen und über die Hintergründe von diesem Camp und diesem Protest und würden jetzt einsteigen in die zweite Hälfte der Sendung und ja, haben uns dafür vorgenommen, mal drüber zu reden oder zu diskutieren, ob das jetzt eigentlich erfolgreich war. Ja, was heißt denn eigentlich erfolgreich in dem Kontext?
Ich glaube, erfolgreich kann halt total viel heißen. Und das ist ja auch deswegen spannend, darüber zu sprechen. Ich glaube, zum einen ist es halt ein Erfolg, dass Leute gekommen sind und es waren echt viele Leute da. Und das zeigt einem ja irgendwie, man ist so am richtigen Ort. Es macht genug Leute wütend, dass das da so passiert. Das ist schon mal ein Erfolg. Und der nächste Erfolg ist dann, glaube ich, inwiefern man so diese gesteckten Aktionsziele erreicht hat. Und die Finger haben ja alle irgendwie ein Ziel erreicht. Das ist, würde ich sagen, auch bestimmt für viele ein Erfolg gewesen. Und ich glaube, genau, Erfolg ist dann auch so ein bisschen, ich kann mir vorstellen, dass so viele Leute wie da waren, so viele Perspektiven gibt es auch darauf, inwiefern sich das erfolgreich anfühlt. Also alle haben ja auch so ein bisschen ihre eigene Idee, was sie da so machen wollen. Und dann ist so ein großer Messer natürlich auch so die Medienaufmerksamkeit. Ich glaube schon, dass das, also gerade so diese Aktionen zivilen Ungehorsams einfach darauf abzielen, möglichst breites Medienecho zu erreichen. Und auch innerhalb dessen kann man da natürlich nochmal drüber reden, was ist Erfolg, wenn irgendwie man 30 Sekunden oder auch mal 15 Sekunden in der Tagesschau hat. Das wurde, glaube ich, nicht erreicht. Oder ist es halt ein Erfolg, wenn man schafft, dass Artikel so geschrieben werden, dass die Inhalte, die man sich vorgenommen hat in der Pressestrategie oder so, dann auch wirklich das in die Medien schaffen und eben nicht nur davon gesprochen wird, was jetzt zum Beispiel die Polizeipresse sagt. Also ich glaube, da innerhalb dessen kann man auch nochmal ganz viel schauen, was ist da eigentlich erfolgreich. Und dann ist, glaube ich, ein Erfolg schon auch so nach innen. Also inwiefern, was für Leute sind da eigentlich zusammengekommen? Inwiefern wurden da zum Beispiel verschiedene Skills so weitergegeben? Inwiefern konnten Leute sich so empowered fühlen? Inwiefern konnten Entscheidungen irgendwie vielleicht mal anders getroffen werden, als das so im Alltag vielleicht der Fall ist? Also inwiefern konnten innerhalb dieser Finger zum Beispiel gute Entscheidungen für alle getroffen werden? Also das ist, denke ich, auch irgendwie ein großer Erfolg.
Du meinst, dass es so ein utopisches Moment gibt von Leute machen nice Erfahrungen sozusagen, auch was ja irgendwie demokratische Entscheidungsfindung oder so angeht?
Genau. Also zum einen so diese Entscheidungsfindung und zum anderen dann aber auch, hey, ich kann mit mir selber, mit meinem eigenen Körper, mit dem, was ich kann, mich so einem ausbeuterischen System entgegenstellen. Und aber auch, hey, da sind ganz viele Menschen, die machen das mit mir zusammen. Ich kann das gar nicht allein, aber wenn wir das alle zusammen machen, dann können wir das.
Mhm. Ja. Und was ja auch noch so eine, naja, einfach so das Miteinander auf dem Camp oder so, ne? Also dachte ich gerade wegen so utopischem Moment und so, dass ja auch zu einem sehr großen Teil irgendwie selbstorganisiertes Zusammenleben ist mit, genau, alle tragen, also im besten Fall tragen alle irgendwie nach Möglichkeit dazu bei, dass das Zusammenleben funktioniert, ne, und auch die ganze Repro-Arbeit sinnvoll aufgeteilt wird und gespült wird und gekocht wird und die Klos geputzt werden und so weiter und eben ganz viel Austausch passiert. Das, genau, ist, glaube ich, für so eine Bewegung auch total wichtig, dass es diese Orte gibt und diese Erfahrungen gemacht werden. Und im besten Fall auf eine gute Art und Weise gemacht werden.
Mhm.
Und nicht alle extrem abgefuckt sind, weil niemand spült oder Awareness-Schichten macht. Naja, dazu später. weil du gerade meintest, dass sehr viele Leute gekommen sind. Hast du einen Eindruck, wie das im Vergleich war zu anderen ähnlichen Aktionen, die vielleicht von Ende Gelände in der Vergangenheit organisiert wurden? Also weil ich habe, glaube ich, so Bilder oder Zahlen im Kopf, dass es schon auch in so Kohlegebieten irgendwie Finger mit mehreren tausend Leuten gab. Und das war jetzt am Wochenende schon nicht die Größenordnung, oder?
Genau, ich glaube, das war aber auch nicht das gesteckte Ziel. Also angemeldet waren, glaube ich, 700 Leute fürs Camp. Und bei Ende Gelände gab es mal ein Camp, da waren 10.000 Leute. Also es ist einfach eine andere Dimension und ich glaube, das ist auch total normal bei, also zum einen einem ganz neuen Thema und einem ganz neuen Akteur, der da auftritt, wo Leute ja noch gar nicht wissen, woran sie sind. Und insofern war es, glaube ich, schon, das Camp war echt voll und es waren ja auch viele Leute da, die gar nicht auf dem Camp übernachtet haben. Also ich glaube, es waren sicherlich mehrere tausend Leute insgesamt über die Zeit, die so auf dem Camp waren. Genau.
Spannend. Glaubst du, es hat so viel mit dem Thema dann zu tun? Also ich frage mich, glaube ich, gerade ein bisschen, okay, sind es nicht immer die gleichen Leute, die da sind? oder glaubst du wirklich, dass es auch so eine sehr themenspezifische Mobilisierung gibt? Ja, eigentlich das.
Also wenn man das jetzt an Ende Gelände messen wird, was ja schon so der nächstliegende Akteur ist, mit dem man das gut vergleichen kann, dann hat das eben Jahre gedauert, bis Ende Gelände so groß war. Also ich glaube, die ersten Ende Gelände-Aktionen waren sicherlich deutlich kleiner als das, was, was hier jetzt passiert ist. Und dann hat das bestimmt, ich glaube, Ende Gelände hat sich 2015 gegründet und 2019, glaube ich, waren so diese größten Aktionen. Und das ist ja so eine Zeitspanne, in der dann so eine Bewegung irgendwie entsteht und in der Leute merken, hey, das ist irgendwie krass, was die da machen, ich will da auch hinfahren. Und obwohl wir hier ja so ein ähnliches Bild hatten, wussten, glaube ich, Leute jetzt noch nicht genau, was da jetzt passiert. Und hatten vielleicht auch noch nicht die große Wut. Also ich meine, bei Ende Gelände, die Leute waren vorher dann vielleicht mal im Hambi gewesen. Und diese Bilder von der Kohlegrube ziehen ja auch irgendwie. Und genau, ich glaube, natürlich kann man sagen, es sind irgendwie die gleichen Leute und trotzdem sind die Schwankungen ja dann doch sehr groß, wie viele von diesen Leuten dann wirklich kommen. Ja. Am Wetter hat es nicht gelegen.
Außer es war zu heiß. Ja, ich glaube, es waren bestimmt auch viele Leute da, die zum Urlaub machen da waren.
Ja, also der Badesee war auf jeden Fall sehr gut besucht.
Ja, auch von mir. Genau, wir hatten ja, also ja, wir hatten ja jetzt über diese verschiedenen Ebenen gesprochen, auf der sich vielleicht drüber reden lässt, inwiefern das erfolgreich war. Und ich glaube, genau, ich würde diese Einschätzung sehr teilen, dass schon ein großer Teil des Erfolgs sich daran bemessen lässt, wie halt die mediale Aufmerksamkeit ist. Also, ne, ich glaube, ich finde es schon auch voll wichtig, oder ich glaube, darüber lässt sich sehr viel streiten, inwiefern es auch gut ist, dass es vor allen Dingen darum geht. Aber ich glaube, ich finde es wichtig, irgendwie sich das, also damit ehrlich zu sein, weil, ne, so diese Blockaden und diese Störaktionen, die haben natürlich irgendwie den materiellen Einfluss oder machen einen materiellen Schaden an Tesla. Also, ne, wenn da irgendwie, allein dass Tesla jetzt irgendwie 2 Tage lang die Produktion runterfährt, tut dem Laden ja schon weh. Und auch, dass irgendwie den Tag lang keine Autos ausgeliefert werden können und so. Aber auf so einer größeren Ebene ist es, also, und die Zahlen oder die Geldbeträge, die es da geht, ist, glaube ich, dem Unternehmen an sich relativ egal. Sondern da geht es schon vor allen Dingen irgendwie um so eine Diskursintervention.
Und auch so ein Image-Schaden, ne?
Ja.
Ja.
Ja, genau. Und du meinst, du hast dir ein bisschen die das Presseecho angeschaut, oder? Hast du das ein bisschen zu erzählen?
Ja, also das war schon ein sehr breites Echo. Also das Interesse, glaube ich, war schon sehr hoch, vielleicht auch wegen dieses ganzen Vorspiels. Also ein paar internationale Medien haben, glaube ich, auch berichtet, aber ansonsten eben ja deutsche große Medien und auch lokale Medien aus Berlin. Und da gab es eben auch viel Videomaterial, also zum Beispiel auch richtig Interviews, die auf dem Camp stattgefunden haben. Es gab eine Pressekonferenz. Und mein Gefühl war aber schon, dass die, wie man das ja oft hat, also gerade bei den nicht ganz so zugewandten Medien, der Fokus dann stark darauf lag, irgendwie zu berichten, wie gewaltvoll dieser Protest jetzt gewesen sei oder inwiefern der Protest friedlich gewesen sei. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass die Sprechis da gut vorbereitet waren. Also, dass gesagt werden konnte, ja, ich lasse mich auf die Frage, also es wurde nicht gesagt, ich lasse mich auf die Frage gar nicht ein, sondern so dieses Typische, was man auch von PolitikerInnen kennt, einfach was anderes erzählen, als die Frage gefragt hat. Und dann halt über Inhalte reden. Und da habe ich schon also ein bisschen Material gefunden, wo ich dachte, irgendwie ganz cool, dass es trotzdem jetzt dann reingeschnitten wurde. Zum Beispiel, dass erwähnt wurde, dass der Lithiumabbau eine beschissene Sache ist oder dass der lokale Widerstand eben auch da ist. Also das kam schon irgendwie durch und trotzdem, genau, ging es, glaube ich, mehr darum zu berichten, was passiert da jetzt gerade, als darum, dass jetzt intensiv drüber geredet wurde oder also wo ich dann schon immer so denke, so viele Leute machen sich so viele kluge Gedanken und dann hat man da so einen kurzen Artikel, in dem vor allem steht, die Polizei ordnet das Ganze so und so ein. Also überhaupt diese Polizeipressearbeit macht mich sehr wütend.
Ja. Und hast du das Gefühl, dass dieses Narrativ von, genau, einerseits Kritik an so E-Mobilität und das ist, soll jetzt die Lösung sein, zumindest für die Mobilität und die Klimakrise und andererseits so die Verbindung mit einer Kritik an so kolonialen Kontinuitäten, dass das irgendwie angekommen ist, also auch in so, weiß nicht, dann bürgerlichen Medien. Also das stelle ich mir schwierig vor, ne, das zugänglich zu machen, dass überhaupt diese Journalistinnen dann das auch, also checken, was eigentlich der Punkt ist oder so, ne, weil ja ganz doll verbreitet ist, so, hey, E-Autos sind doch irgendwie die Lösung sozusagen für die Klimakrise.
Ja, und das fand ich ganz spannend, weil ja da von Anfang an eben, wo wir vorhin schon mal drüber gesprochen hatten, dass es ja eben eine Wasserbesetzung zum Beispiel auch ist und dass es also versucht wurde, auf diese kolonialen Aspekte einzugehen und nicht so viel auf, wollen wir jetzt eigentlich E-Mobilität? Ich glaube, dass das zum einen klug ist, also zu sagen, darum geht es uns hier gerade gar nicht, dass das E-Auto genauso klimaschädlich ist oder weniger klimaschädlich oder wie auch immer. Wir erstreiten die Verkehrswende, weil diese Produktion an sich schlimm ist. Mhm. Und das muss ich sagen, würde ich so ein bisschen zwiespältig sehen, wie das geklappt hat, weil das natürlich schon die erste Frage ist, die sich Leute, die jetzt sich noch nicht damit beschäftigt haben, stellen. Okay, Klimagerechtigkeitsbewegung greift jetzt so eine E-Auto-Geschichte an. Und da bin ich mir auch nicht sicher, wie klug das ist. Ich glaube aber, dass viel übertragen werden konnte. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, war tatsächlich, dass so die Systemkritik dann auch rübergekommen ist. Also das ist ja, man setzt da ja wirklich an vielen verschiedenen Punkten an. Mhm. Und da würde ich sagen, dass da hätte ich mir vielleicht mehr gewünscht oder wünscht man sich vielleicht immer ein bisschen mehr.
Ja, voll. Also muss man ja auch irgendwie erstmal die Tagesschau oder die ZDF oder das ZDF dazu bringen, zu schreiben oder zu senden, dass Kapitalismus irgendwie blöd ist. Weiß nicht.
Ja, oder es wird dann eben, dachte ich jetzt gerade nochmal, andersrum aufgezogen. Also von wegen ein legitimer Protest wird da genutzt für so einen komischen Antikapitalismus. Also das hört man ja dann auch immer wieder oder liest man. Und da finde ich es eigentlich ganz spannend. Oder frage ich mich dann manchmal, ob das uns dann trotzdem was bringt als Bewegung, wenn es so rumgespiegelt wird. Weil würde ja darauf hoffen, dass Menschen drauf kommen, dass das zusammenhängt. Also dass wir uns Klimakämpfe nicht aneignen, weil sie unser Systemkritik nützen, sondern dass es vielleicht eher andersrum ist.
Ja. Ja, voll. Aber das ist ja vielleicht auch Teil von dieser Strategie, die sehr auf irgendwie mediale Aufmerksamkeit fokussiert. Oder was man vielleicht dabei in Kauf nehmen muss, ist, genau, man kann nicht kontrollieren, was dann letztendlich wirklich geschrieben wird. Und man kann versuchen, irgendwie die Berichterstattung zu beeinflussen und die eigenen Punkte zu setzen. Aber ich glaube, man wird es nie schaffen, dass irgendwie die FAZ oder so halt auch eine Berichterstattung macht, die ja bei dem der Protest halt irgendwie nicht so gut wegkommt.
Mhm. Ja, und dann ist ja noch die Frage, wenn man jetzt Erfolg messen will, was ist der Gegenerfolg oder so? Also was riskiert man auch? Und das ist natürlich zum einen ein Arschvoll Arbeit. Also Leute haben da jetzt, und da muss ich sagen, Hut ab, wieder so ein riesiges Camp aufgebaut, Ressourcen reingesteckt, diese ganzen Aktionen vorzubereiten. Glaube ich, in allen möglichen Bereichen sehr viel Arbeit reingesteckt. Und dann haben natürlich viele Leute jetzt auch im Nachhinein Arbeit, wahrscheinlich auch juristische Arbeit zu machen.
Ja, oder haben auch einfach richtige Scheißerfahrungen gemacht durch Repressionen. Also was du ja schon meintest mit, es sind schon sehr viele Leute im Krankenhaus gelandet, es wurden relativ viele Leute festgenommen und haben recht viel Zeit in der GESA, also in der Gefangenensammelstelle verbracht. Oder sind doch immer noch Leute nicht frei, oder?
Also ich habe jetzt heute nicht nochmal geguckt, aber gestern war das auf jeden Fall noch so.
Ja. Genau, also Leute, die auch einfach wegen diesen Aktionen immer noch im Knast sitzen. Und ja, keine Ahnung, wie gut man das gegeneinander aufwiegen kann. Also ne, ich glaube, es ist schwer zu sagen, die erfahrene Repression hat sich gelohnt, weil das und das waren die Erfolge. Aber ja, das zumindest, das finde ich immer gar nicht so leicht, ne? Also so irgendwie zu benennen und anzuerkennen, dass Repression ein Problem ist, finde ich wichtig. Aber gleichzeitig ist, glaube ich, auch wichtig, nicht vor allen Dingen die ganze Zeit darüber zu reden, wie schlimm die Repression ist. Weil darum geht es ja eigentlich nicht. Das ist ja der Nebeneffekt, mit dem man irgendwie klarkommen muss und gegen den man sich auch organisieren muss. Aber das ist ja nicht das, was man als eigentliches Thema setzen möchte.
Und trotzdem ist ja da auch irgendwie ein Erfolgsmesser drin. Also wenn eine Bewegung gar keine Repression auf sich zieht, frage ich mich schon auch so ein bisschen, ob das eine Bewegung sein kann, die irgendwie Richtung Systemsturz geht.
Ja, spannend. Aber es macht es nicht besser, oder? Repression bleibt scheiße.
Ja, ich glaube auch.
Ja.
Okay. Aber es wurde ja tatsächlich, ich mach mal den Themenwechsel, oder?
Ja,
willst du noch was
ja,
zum Erfolg sagen?
Nee.
Es wurde ja nicht nur sich mit der Polizei auseinandergesetzt, sondern es gab auch andere unangenehme Menschen auf dem Camp.
Ja, genau. Soll ich mal anfangen zu erzählen?
Mhm.
Also, das Camp war ja in Brandenburg und das Camp hat unter anderem am sogenannten Vatertag stattgefunden. Und es war von vornherein, glaube ich, ein bisschen Thema und insbesondere auch am Donnerstag, als eben viele Männer und betrunkene Männer unterwegs waren und auch so sehr nah am Camp eben immer langgelaufen sind. Irgendwie Thema, dass es zumindest irgendeine Form von Kontakt gab mit Leuten aus der Umgebung, die dem Camp nicht unbedingt wohlgesonnen waren oder den Leuten dort. Und genau, es gab dafür auch Strukturen, ne? Es gab irgendwie Leute, die Schichten gemacht haben, um eben so einen Kontakt zu machen. Und es war schon also auf jeden Fall auch für mich irgendwie dauerhaft Thema, so die Frage von, okay, man ist irgendwie in Brandenburg. Es gab schon Berichte von, dass irgendwie ja, Nazis oder Faschos oder so da in der Gegend unterwegs sind. Und dass das irgendwie halt eine, naja, für mich zumindest schon eine präsente Sorge war, okay, wird dieses Camp vielleicht auch angegriffen? Eben von Nazis, die dieses Camp blöd finden. Und am Samstagabend war es dann tatsächlich so, dass es wurden Konzerte gespielt und beim letzten Auftritt des Konzerts kam die Meldung über einen sogenannten Mic-Check. Also das funktioniert so, Leute rufen Mic-Check und dann sagen sie was und alle wiederholen das, damit das eben möglichst weit gehört werden kann. Und dann kam eben über, über Einzelpersonen die Meldung, dass ja, Faschos im Camp gesichtet wurden. Genau, was dann erstmal irgendwie eine sehr große Bewegung ausgelöst hat von die ganze Crowd, die vom Konzert stand, ist losgezogen in Richtung, also von diesem, von dieser Festwiese los in Richtung Camp, um ja wahlweise die Fasche zu vertreiben, zu verprügeln, wie auch immer.
Mal zu gucken.
Mal zu gucken. Und das wurde aber relativ schnell gestoppt von, soweit ich weiß, Leuten, die eben diese Aufsichtsschichten gemacht haben, die so waren, hä, Leute, chillt mal, es ist irgendwie alles gar nicht so schlimm, hier laufen die ganze Zeit Leute rum, die vielleicht ein bisschen komisch aussehen, geht mal zurück zum Konzert. Dann hat dieser Zug umgedreht und ist zurückgelaufen. Und dann ging das Konzert auch erstmal weiter, oder?
Genau, und man muss auch sagen, da waren jetzt keine weiteren Infos. Also es war wirklich nur dieses, okay, es sind Faschos auf dem Camp und niemand wusste so richtig, was jetzt los ist. Und dann war es aber so, dass das Konzert sowieso wegen Polizeiauflagen, Lautstärke, pipapo, dann relativ kurz danach beendet werden muss und die Stimmung halt so ein bisschen im Eimer war, kann man sagen, vielleicht.
Ach ja, stimmt, das Lautstärke-Ding war ja noch. Ja, und dann wurde es ja aber auch nochmal so sehr explizit von Seiten der Camp-Orga thematisiert, ne?
Genau, also dann ist die Party dann trotzdem irgendwie weitergegangen. Also es sollte dann noch so ein bisschen leiser Musik in dem einen Zelt geben und da waren dann auch nochmal viele Leute. Und dann war die Musik plötzlich vorbei und es wurde nochmal gesagt, okay, wir machen jetzt ein Plenum von der Bühne aus. Also dann ist diese ganze Party-Crowd wieder woanders hin und es gab dann ein Plenum, was so von den Leuten auf dem Camp irgendwie moderiert wurde, wo dann so gesagt wurde, ja, okay, wie gehen wir jetzt mit der Situation um? Also ich glaube, es wurde relativ offen irgendwie versucht zu besprechen, aber es wurden eben auch so Anweisungen gegeben. Es widerspricht sich gerade ein bisschen, aber also zum einen wurde dazu aufgerufen, wenn man jetzt noch abreisen will, dass Leute irgendwie zusammen abreisen soll und zum anderen wurde so gesagt, guckt auf eure Bedürfnisse und es werden jetzt noch Gruppen gegründet und so weiter. Und es wurden dann, glaube ich, so verschiedene Gesprächsrunden irgendwie initiiert. Aber auf jeden Fall wurde die Party dann so unterbrochen und das Ganze wurde in so einem wirklich großen Rahmen für alle, die jetzt da noch unterwegs waren, problematisiert.
Ja, und daran gab es ja dann auch dolle Kritik an dem Umgang, ne? Also ich glaube, aus meiner Perspektive hat sich das auch über den Abend hin so ein bisschen gewandelt, weil ich erstmal so war, ah, okay, krass, es würden irgendwie Faschos auf dem Camp gesehen, man muss das voll ernst nehmen und das dann irgendwie auch, ja, gut fand, dass irgendwie so genau, auch in den Plänen auch zu thematisieren und irgendwie zu gucken, wie geht man, also gemeinsam zu gucken, wie geht man jetzt damit um. Und dann hat sich das aber, glaube ich, immer mehr gewandelt bei mir zu so, hey, warte, wir sind in Brandenburg, es gibt irgendwie, also eigentlich ist das Camp darauf vorbereitet, dass auch mal seltsame Leute auftauchen, es gibt Leute, die Schichten dafür machen, um sich darum zu kümmern. Warum genau crasht man jetzt eigentlich diese ganze Party und lässt sich, naja, wirklich so fast als ganzes Camp diesen Abend dadurch verderben, dass irgendwie vier vermummte Dullis meinten, sie laufen jetzt mal übers Camp.
Genau, das dann irgendwann durchgesickert erst die Info, dass es halt nur vier Leute waren und dass auch nichts passiert ist. Also es gab keine über irgendwie ein bisschen verbales Pöbeln hinausgehende Auseinandersetzung.
Ja. Und das frage ich mich, glaube ich, bis jetzt so, was wäre eigentlich ein guter Umgang damit gewesen, der das beides berücksichtigt, ne? Also der das irgendwie, die Bedrohung einerseits ernst nimmt, also, ne, weil natürlich wäre es total Krise und Katastrophe, wenn diese Leute wirklich gewalttätig wären und irgendwie, keine Ahnung, Leute angreifen oder Feuer legen oder keine Ahnung, kann ja alles passieren. Um das ernst zu nehmen, kommt mir schon wichtig vor, aber wie schafft man es trotzdem, sich durch so eine, naja, schon irgendwie recht diffuse und gar nicht so große Bedrohungslage dann halt nicht so krass davon kleinkriegen zu lassen. Mhm. Im Sinne von, man bläst die eigene Party ab. Ja. Mehr oder weniger.
Also ich hoffe ganz doll, dass diese Faschos, die da unterwegs waren, das nicht wissen, dass sie wirklich einfach allen den kompletten Samstagabend kaputt gemacht haben. Das wäre irgendwie ja auch ein Armutszeugnis. Und auf der anderen Seite frage ich mich auch, wie wenig Vertrauen ist da eigentlich in eine Organisierung? Also Leute haben das Camp organisiert, Leute wissen, es gibt irgendwie Nachtschichten, man kann sich auch für Nachtschichten eintragen. Und die Leute, die diese Schichten gemacht haben, hatten ja auch nicht das Bedürfnis, das an die große Glocke zu hängen. Also es gab ja keinen Alarm, sondern es waren irgendwie Einzelpersonen, die dann das unterbrochen haben. Aber das wurde ja in dem Sinne von der Moderation dann nochmal aufgegriffen. Also die Party wurde ja dann an zwei Stellen unterbrochen. Und dann hatte ich schon das Gefühl, da wurde auf eine Art irgendwie eine Panik verbreitet. Also es sind dann Leute tatsächlich so übers Camp gerannt, um diese Abreise noch zu erreichen. Andere Menschen haben sich irgendwie doll alleine gefühlt. Es wurde auch sowas gesagt wie, ja, die Polizei ist ja im Großaufgebot da und die wissen jetzt auch Bescheid, wo ich wirklich so dachte, hä, was geht denn jetzt
ja,
ab?
Ja, stimmt, das fand ich auch krass. Ja, dieser Bezug auf die Cops.
Ja, das hat mich dann wirklich überrascht, weil, ja, wir wollen eigentlich nicht mit der Polizei kooperieren. Ich glaube auch nicht, dass die Polizei uns schützt, auch nicht vor Faschos.
Ja, das fand ich auch total krass, weil gefühlt hat, war das, also für mich hat es sich angefühlt wie so ein richtiger Ebenenwechsel von, okay, ne, wir machen so Aktivismus, das ist irgendwie lustig und spaßig und dann gibt es aber plötzlich eine echte Bedrohung und man wechselt so die Ebene von, okay, jetzt sind die Cops doch unsere Friends oder so, weil jetzt wird's ernst.
Ja.
Und das fast ein bisschen sowas hatte von so den eigenen Protest, die eigene Organisation und das alles, naja, als nicht ganz so real abzutun. Mhm.
Ja, habe ich auch in dem Moment so empfunden. Ich glaube, das ist auch, was mich eben wütend gemacht hat. Also, dass eigentlich dieses Empowerment, was ja die Tage davor auf eine Art durch diese Aktionen und das Camp entstanden ist, dass wir uns selber organisieren können. Und genau, die Welt so basteln können, wie wir wollen. Das schließt ja auch ein, dass wir Leuten, die dem so extrem entgegenstehen, und das sind halt Cops und Nazis, irgendwie was entgegenzusetzen haben. Und ja, in so einem Moment dann auf so eine bürgerliche Schiene zu gehen, das ja, hat mich doch überrascht.
Ja. Ja, und was mich, glaube ich, auch irgendwie in dem Moment doll gestört hat oder wo ich so war, Mist, war tatsächlich auch irgendwie, was das so für Dynamiken oder auch für Stimmungen in so der Menge auf dem Camp ausgelöst hat. Ne? Also weil ich schon so ein sehr ungutes Gefühl bekommen habe von, ah ja, Leute sind sehr plötzlich sehr krass motiviert und auf so eine unangenehm mackrige Weise motiviert, jetzt loszuziehen und irgendwie Nazis zu verprügeln. Und das ist fast schon so eine, ja, okay, Mob-Stimmung ist vielleicht ein bisschen doll, aber so zumindest in die Richtung hatte, zumindest bei einigen Leuten, wo ich das so miterlebt habe. Und da war ich so, ach shit, ich dachte, wir wären irgendwie weiter in so einem reflektierten Verhältnis zu Militanz und Gewalt oder so. Ja, da war ich, glaube ich, teilweise ein bisschen enttäuscht darüber, wie schnell es dann doch in so eine, ja, martialisch-kriegerische Stimmung kippt oder so. Unsere Sendung ist übrigens gleich vorbei.
Oh.
Ja, Mist, wir haben noch 1,5 Minuten.
Und wir haben noch nicht die Lösung gefunden, wie wir mit Faschos auf unseren Veranstaltungen umgehen. Aber vielleicht waren es ja einfach Anregungen, darüber nachzudenken.
Ja, ich glaube, mein Appell wäre so, wenn man schon Strukturen für den Umgang schafft, dann sollte man diesen Strukturen auch vertrauen und die ernst nehmen und dann nicht im Moment, wo es ein bisschen ernst wird, sagen, ah ja, okay, die Cops regeln das.
Ja, und halt, also zum einen Raum schaffen, darüber zu reden, aber eben auch nur in einem Fall, der irgendwie ernst ist. Also genau, es ist eigentlich nichts passiert. Und dann hat es, glaube ich, Leuten doch eher eine diffuse Angst gemacht, weil ja auch gar nicht klar war, was jetzt da eigentlich Sache ist. Ja. Also ich glaube, genau, eine Party weiterzumachen, solange nicht wirklich was passiert, wo man sagt, unter diesen Umständen wollen wir nicht mehr feiern, finde ich auch wichtig.
Ja, toll. Okay, ja gut, den Ausblick, wie, was eigentlich noch in Grüne Halle passiert, schaffen wir es vielleicht nicht mehr. Vielleicht ganz kurz diese Besetzung. Die Waldbesetzung gibt es noch. Man kann da immer noch hinfahren. Man kann auch immer noch hinfahren, um das Camp mit abzubauen. Und dieser Protest wird auf jeden Fall weitergehen. Und hier beim FSK geht es jetzt weiter mit einer Wiederholungssendung vom Maulwurf der Vernunft, die vor 2 Jahren nach den Ende-Gelände-Protesten in Hamburg entstanden ist. Und bei der die Frage von welchen Sinn und Zweck erfüllt eigentlich so eine symbolische Form von Protest verhandelt wird. Viel Spaß damit!